Ich weiß nicht, ob Sie das kennen aus Ihrem eigenen Leben oder ob Sie es kennen aus Leben von Kindern oder anderen Menschen, dass Sie ja stur sein können und einfach nicht auf gut gemeinte Ratschläge hören wollen. Dass Sie Ihren Kopf einfach durchsetzen müssen und dann irgendwann merken, Sie haben sich verrannt. Einfach in die Sackgasse gelaufen. Man dachte, man wüsste alles besser. Und am Ende sieht man, dass die eigensinnigen Wege einen in die Sackgasse geführt haben. Weiß nicht, ob Sie das schon erlebt haben. Großen oder kleinen Stil? Keine Ahnung. Israel, dem Volk Gottes, im Alten Testament ist es häufig so gegangen. Gott hat ihnen sein Wort gegeben. Er hat ihnen deutlich aufgezeigt, wie er sich um sie müht, wie er sich um sie sorgt. Manchmal vergleicht er sich sogar mit einer Glucke, die die Küken unter ihre Flügeln sammeln will, aber sie wollen einfach nicht kommen. Und bei Mose heißt es im 5. Buch Mose, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und hältst und tust alle seine Gebote, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Segen setzen für alle Völker, zum Höchsten über alle Völker machen. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun seine Gebote und Rechte, die ich dir gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Der Herr wird ein Volk über dich schicken von ferne, vom Ende der Erde. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere. So lesen wir es bei Mose, ganz am Anfang der Bibel, im 5. Buch der Bibel. Das Kapitel ist überschrieben, das Kapitel 28, mit Fluch und Segen. Segen und Fluch. Gott hatte es den Menschen von Anfang an gesagt, hat er es seinem Volk, das er liebt und um das er sich gemüht hat, von Anfang an gesagt, wenn ihr auf mich hört, wenn ihr ein offenes Ohr habt für meine Worte, ein offenes Herz habt für mich, dann kann ich euch Segen geben. Wenn ihr meine Worte nicht betrachtet, dann rennt ihr ins Unheil. Und irgendwann war es soweit. Wir kennen das aus der Geschichte des Alten Testamentes. Irgendwann war es soweit, dass die Geschichte von Eigensinn, von Sturheit Gottes Wort gegenüber, von Abgötterei und Götzendienst soweit geführt hat, ja, dass das eingetreten ist, was im 5. Buch Mose schon steht. Das Volk wird von Babylon besiegt, mit Krieg überzogen und ins Exil geführt. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. So ein Lied von Manfred Siebald. Und genau das war der Weg, den das Volk Israel im Alten Testament gegangen ist. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und nun, als es soweit war, das Volk gefangen geführt oder der große Teil des Volkes gefangen war in Babylon, da bekommt Jeremia, der Prophet, der zurückgeblieben war in Israel, von Gott den Auftrag, einen Brief zu schreiben. Einen Brief an die Gefangenen in Babylon. Sie sollen wissen, woran sie sind. Sie sollen wissen, was Gott über sie denkt. Was hätten wir geschrieben an diese starrsinnigen Menschen, die aus ihrer eigenen Schuld ins Unheil gelaufen sind, weil sie nicht auf den Gott hören wollten, der doch seine Liebe so oft bewiesen hat? Hätten wir geschrieben, da seht ihr mal, was es euch bringt, wenn ihr von mir weglauft, geschieht euch ganz recht. Vielleicht hätten wir es so geschrieben. Jahwe, der Herr, Gott gibt Jeremia einen anderen Text vor. Er lässt Jeremia an die Verbannten in Israel Folgendes schreiben und wir lesen das in Jeremia 29. Die Verse 11 bis 14. Jeremia 29, 11 bis 14. Das sagt Gott zu den Menschen, die von ihm weggelaufen sind und nicht auf ihn hören wollten. Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde eurer Gefangenschaft ein Ende machen. Aus allen Ländern, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Da sitzt das Volk Gottes nun in seiner selbstverschuldeten Auswegslosigkeit und Gott sagt, auch da bin ich. Ich bin trotzdem bei euch. Da stecken Menschen mitten in der Krise, in der Katastrophe vielleicht, in die sie ihre eigene Schuld, ihre eigene Sünde, ihre eigene Hartherzigkeit hineingeführt hat, weil sie Gott davongelaufen sind. Und was sagt Gott? Ich bin da. Ihr könnt auch jetzt noch nach mir suchen und ich will mich von euch finden lassen. Gott sagt nicht, jetzt ist es aus und vorbei, jetzt habe ich es jahrhundertelang mit euch versucht, jetzt ist irgendwann mal Schluss. Nein, er sagt, ich habe Gedanken des Friedens. Ich weiß, welche Absichten ich immer noch mit euch verfolge. Und das ist nicht Zerstörung und Leid und Strafe und Gericht, sondern Heil und Segen. Da fühlen sich Menschen hoffnungslos von Gott verlassen. Und Gott sagt, ihr seid nicht verlassen. Ich bringe euch wieder zurück. Unser Gott ist ein Gott, der auch dort, wo wir meinen, verlassen zu sein, von ihm verlassen zu sein, immer noch da ist. Wo wir von ihm weggerannt sind, wartet er auf uns. Diese Gedanken haben mich erinnert an Psalm 139, wo David darüber nachdenkt. Selbst im Totenreich, in der Hölle, ist Gott nicht weg. Im Totenreich ist Gott da. Im Himmel ist Gott da. Am äußersten Westen, im äußersten Osten, wohin ich auch fliehen könnte, Gott ist da. Es gibt keinen Ort, wo ich mich vor Gott verbergen kann, wo ich wirklich Gott losgeworden wäre. Gott hat gute Absichten. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Hoffnung und Zukunft zu geben, um euch Leben zu geben. Gott hat noch eine Hoffnung, hat Zukunft für uns Menschen, auch für die Menschen, die Gott weggelaufen sind oder auch für uns. Vielleicht ist es ja auch unsere Geschichte, dass wir jahrelang Gott weggelaufen sind, vielleicht immer noch auf der Flucht sind, nicht so recht hören wollen. Und Gott lädt uns immer wieder ein und sagt, du kannst immer noch nach mir suchen. Ich bin da. Ich bin dir, bin nicht weit weg von dir. Es war ja nicht so damals, dass die Strafe Gottes, dieses Gericht, dieser Krieg, die Verbannung, dass diese Strafe Gottes willkürlich über die Menschen gekommen wäre. Es war die Folge ihres Ungehorsams. Und natürlich können wir heute schnell ein Urteil darüber sprechen. Geschieht ihnen ja auch ganz recht, möchte man sagen. Gott gab den Israeliten doch sein Gesetz. Sie wussten ja, was richtig und falsch ist, was Gott von ihnen wollte. Und taten es nicht. Und wie oft hatten sie gerade gegen das erste Gebot verstoßen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft. Auch da wieder hat Gott zuerst seine Liebe bewiesen, zuerst seine Retterkraft bewiesen, bevor er Gebote gibt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat, der dich errettet hat. Und jetzt sollst du keine anderen Götter mehr haben neben mir. Und wie oft hatten sie dagegen verstoßen? Wie oft war die Umwelt um sie herum, die Frömmigkeit der Nachbarvölker, die Kulten und Riten der anderen so faszinierend, so okkult? So spektakulär, so faszinierend, dass sie sich davon einwickeln ließen. Man könnte also sagen, geschieht ihnen recht. Aber wenn wir dieses Urteil sprechen, dann treffen wir uns mit diesem Urteil selbst. Wie oft ist für uns das Fremde, das Andere faszinierend? Wie oft ist für uns die Sünde faszinierend und sie lockt uns? Wenn man genau weiß, was richtig und falsch ist und doch die Sünde reizt, attraktiv erscheint, mich verführen will, kennen wir das nicht? Spüren Sie nicht manchmal auch, wie tief der Graben ist zwischen mir und Gott? Wenn das so ist, dann befinden wir uns ja in einer ganz ähnlichen Situation. Wenn wir mal wieder die Macht der Sünde, die uns festhalten will, verspüren, wenn wir spüren, dass wir nicht so sind, wie wir gerne wären, dass wir Gott eben nicht so mit unserem Leben preisen, wie wir es gerne tun würden und wie wir es in unseren Liedern singen. Wenn wir die Trennung zwischen Gott und uns spüren, dann sind wir genau in der gleichen Situation wie die Menschen, die damals in Babylon hockten und meinten, jetzt sei alles aus. Jetzt sind wir getrennt von unserem Land, getrennt vom Tempel, der in Jerusalem ist, wo wir Gott anbeten können. Jetzt sind wir wirklich von Gott verlassen. Wenn das so ist, dann sagt auch Gott uns heute zu, ich bin trotzdem da. Ich bin da und ich habe immer noch gute Absichten. Meine Gnade ist größer als deine Schuld. Ich kann und ich will dir Hoffnung, Zukunft, ich will dir neues Leben geben. Gott setzt sein Gebot damit nicht außer Kraft. Und wenn wir gegen sein Gebot verstoßen, dann ist das keine Nebensächlichkeit. Gott machte dem Volk Israel drastisch deutlich, dass er heilig ist und dass er nicht mit sich spaßen lässt. Und wenn er es ihnen angekündigt hat, Segen und Fluch, dass er es auch kommen lässt. Die frohe Botschaft, das Evangelium aber ist, dass das Gericht nicht das Ende ist. Gott sinnt nicht auf Rache und Vernichtung. Gott kündigt seine Versprechen nicht auf. Ja, im Neutestamentlich können wir mit Paulus aus dem 2. Timotheusbrief sagen, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist nicht nur eine neutestamentliche Botschaft, das ist eine Botschaft, die sich durch die ganze Bibel zieht und die die Menschen im Alten Testament auch schon erlebt haben. Gott hat etwas Gutes im Sinn. Gott will sein Volk wieder nach Hause bringen an das gute Ziel, das er mit seinem Volk hat. Er will uns an sein gutes Ziel bringen. Gott ist es, der selbst aus der tiefsten Krise noch etwas Gutes machen kann. Kennen Sie übrigens den Unterschied zwischen Krise und Katastrophe? Also eine Katastrophe, das sagt man, wenn es wirklich alles vorbei am Ende ist, alles zerstört, aus, nur noch Tod und Leid übrig bleibt. Manchmal ist eine Krise von einer Katastrophe nur schwer zu unterscheiden. Aber eine Krise ist zumindest von der Wortbedeutung her eine schwierige Situation, die aber in sich die Chance zum Neuanfang beinhaltet. Gott kann aus unseren menschlichen Katastrophen eine Krise, eine Wende, eine Chance zum Neuanfang machen. Eine Chance, die eigenen Fehler zu erkennen und die Notwendigkeit von Vergebung zu erkennen. Nicht umsonst erleben viele Menschen gerade in der Krise ihres Lebens, wer Gott ist. Nicht umsonst nehmen gerade Menschen, die in Krisensituationen stecken, das Angebot der Vergebung an. Ist nicht immer so. Man kann nicht immer sagen, ein Mensch muss erst einmal am Boden sein, um Jesus zu erkennen, aber ganz viele haben das so erlebt, dass sie gerade in Krisensituationen, in Sinnfragen, in Ausweglosigkeit erkannt haben, welche Hoffnung ihnen in Jesus Christus angeboten wird, welche Vergebung, welche Gnade. Scheuen wir uns gerade dann nicht, nach ihm zu suchen und nach ihm zu rufen. Denn das ist der Weg, den Jeremia im Auftrag von Gott hier uns aufzeigt, den uns auch Jesus aufzeigt im Neuen Testament. Wenn ihr dann zu mir ruft, nämlich dann, wenn ihr in der Gottlosigkeit meint zu sitzen, in der Ausweglosigkeit, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, dann will ich euch erhören. dann will ich's euch eben nicht mit gleicher Münze heimzahlen und meine Ohren auf taub stellen, so wie ihr jahrelang eure Ohren auf taub gestellt habt. Nein, ich will meine Ohren für euch öffnen. Wenn ihr mich sucht, spricht Gott, so werde ich mich von euch finden lassen. So will ich mich von euch finden lassen. Und das ist unterschrieben, Spruch des Herrn. Das ist so, als wenn Gott seine Unterschrift drunter gesetzt hätte, seinen Siegel drauf gedrückt hatte. Spruch des Herrn, Ausspruch Gottes. Das ist nichts, was sich Jeremia ausgedacht hat, um die armen Verbannten in Babylon wieder aufzurichten. Nein, das kommt direkt aus dem Mund Gottes. Spruch des Herrn. Gott öffnet hier ein Fenster, durch das ein Hoffnungsschimmer fällt in das Leben der Menschen, in unser Leben. Die Menschen glaubten sich in Babylon von Gott verlassen. Der Tempel in Jerusalem war weg, war zerstört, weit weg. Doch Gott sagt, ich bin nicht gebunden an Gebäude, an Tempel, an Orte. Ich bin dort, wo Menschen anfangen, nach mir zu suchen, nach mir zu fragen, zu mir zu beten. Da bin ich und da habe ich ein offenes Ohr. Ihr könnt hier und heute, jetzt und hier, anfangen, mit mir zu reden. Und vielleicht ist das ja auch meine Situation, dass ich aufgefordert bin, jetzt wieder ganz neu anzufangen. Das Abendmahl, das wir gefeiert haben, und auch diese Worte aus der Bibel machen uns Mut dazu, nach Gott zu forschen. Wenn er nach mir forscht von ganzem Herzen, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr nach mir sucht, forscht, fragt, wer ist denn dieser Gott? Wenn ihr wieder neugierig werdet, Gott kennenzulernen. Manchmal sind wir ja auch von unseren frommen Vorstellungen irgendwo gehemmt, festgehalten. Wir haben eine gewisse Vorstellung von Gott als alten Mann, der irgendwo ist und denken, da hätte nichts mit unserem Leben zu tun. So ging es mir zumindest. Ich bin nicht gottlos aufgewachsen, aber irgendwann hatte ich so eine Vorstellung, ja, dass es Gott zwar gibt, daran habe ich nie gezweifelt, aber irgendwo war er weit weg und mit meinem Leben hat er nichts zu tun. Es war so eine Vorstellung von Gott, die mich lange Zeit gehindert hat, wirklich zu begreifen, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der hier und jetzt da ist. Und als ich das begriffen habe, als mir das deutlich wurde, als mir Menschen das gezeigt haben und Gottes Geist es mir deutlich gemacht hat, da konnte ich anfangen, mit Gott zu leben und nach ihm zu forschen, mit ihm zu leben. Betrachtet man die Geschichte Israels, so lässt es sich in der Tat erkennen, dass das babylonische Exil ein Wendepunkt war. Ein Wendepunkt im Leben des Volkes Israel. Dort in Babylon in der Gefangenschaft, was eigentlich Gericht war, was eigentlich Strafe war, entstand manches Gute. In Babylon entstand zum Beispiel der Synagogengottesdienst. Man hatte keinen Tempel mehr, keinen Versammlungsort, wo man Gott angebetet hat. Also fing man an, in den Schriftrollen zu forschen, sich zu den Häusern zu treffen und man fing wieder an zu fragen, wer ist denn eigentlich unser Gott, vor dem wir so lange davon gelaufen sind? Und so begann der Synagogengottesdienst. Die Menschen haben angefangen, in Babylon nach ihrem Gott zu forschen, Gott wieder neu kennenzulernen. Und Gott hat sich ihnen dort gezeigt, geoffenbart. Und das Wichtigste, wenn Sie mal lesen, in dem Alten Testament, wenn Sie es mal durchblättern und mal so die Zeiten sich anschauen vor dem Exil, da ist ständig von Abfall, von Götzendienst die Rede und von Strafe, Gericht. Und dann lesen Sie mal die Bücher, die nach dem Exil geschrieben worden sind. Sie lesen nichts mehr von Gottes Götzendienst. Zwar immer noch sind da auch Probleme und Schwierigkeiten, die behandelt werden, aber es ist ein anderes Volk, das aus dem Exil zurückgekommen ist. Ganz deutlich wird es zum Beispiel beim Propheten Haggai. Vor dem Exil war es üblich, dass Gott Propheten zu seinem Volk geschickt hat. Und es war genauso üblich, dass das Volk nicht auf die Propheten gehört hat. Die konnten reden und tun, was sie wollten. Die einzige Ausnahme war Jona. Der hat erlebt, dass die Menschen auf ihn gehört haben, aber es war nicht das Volk Gottes, es waren die Menschen in Ninive, die Heiden, die auf ihn gehört haben. Und dann, nach dem Exil, als das Volk wieder zurückgekehrt ist, hat Gott wieder Propheten geschickt. Und er hat wieder eine unangenehme Botschaft gehabt. Haggai musste den Menschen sagen, Mensch, Leute, ihr richtet euch hier wohnlich ein und das Haus Gottes lasst ihr verfallen. Damit ist Gott nicht einverstanden. Fangt an, den Tempel aufzubauen. Und nun hätten die Menschen nach dem Exil auch 1000 Ausreden haben können, warum sie keine Zeit haben, am Tempel zu bauen. Aber anders als das Volk vor dem Exil, ließen sie sich ins Gewissen reden, taten Buße und fingen an, am Tempel Gottes zu bauen. Also wir merken, es hat sich etwas verändert in dieser Krisenzeit des Exils, der Gefangenschaft in Babylon. Vielleicht kennen wir das auch aus unserem Leben, dass sich Dinge verändern in Krisenzeiten. Das ist nicht so, dass die Krisenzeiten deswegen angenehm werden, dass wir sie suchen würden. Aber manchmal spricht Gott uns in den Krisenzeiten unseres Lebens an und er begegnet uns ganz neu. Vielleicht denken wir am Anfang, hier sind wir verlassen von Gott, und dann merken wir gerade hier und in dieser Situation ist mir Gott begegnet, habe ich Gott ganz neu kennengelernt, hat mein Leben vielleicht eine ganz neue Tiefe, mein Glauben eine ganz neue Tiefe bekommen. Wie kann die Krise zur Chance werden? Durch Beten, durch Suchen und Forschen. Wenn ihr nach mir forscht, von ganzem Herzen, dann lasse ich mich von euch finden. Von ganzem Herzen. Das lesen wir mehrfach in der Bibel. Jesus wird mal gefragt, was ist denn das höchste Gebot, das wichtigste Gebot? Und da antwortet er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Oder das erinnert an das Alte Testament, an das Glaubensbekenntnis Israels, das sogenannte Shema, Shema Yisrael, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das war das Glaubensbekenntnis Israels, oder es ist das Glaubensbekenntnis Israels. Mit dem ganzen Herzen bei der Sache sein, das ist manchmal so eine Sache. Können wir von uns sagen, dass wir Gott wirklich immer mit ganzem Herzen lieben? Nicht umsonst betet ja auch David im Psalm 51, gib mir ein ungeteiltes Herz. Weil er das weiß, wie geteilt sein Herz ist, obwohl er ja ein großer Mann Gottes war und wir Großartiges von ihm lesen, weiß er auch, wie gespalten manchmal unser Herz ist. Mit dem ganzen Herzen nach Gott suchen, das bedeutet nicht unbedingt mit dem Gefühl, das darf dazugehören, aber das Herz ist im biblischen Verständnis die Mitte unserer Persönlichkeit. Dort, wo unsere Motive, unsere Wollen, unser Suchen, unser Verstand und Gefühl alles zusammenkommt. Mit unserer ganzen Persönlichkeit sich nach Gott ausrichten. Das Herz meint nicht nur Gefühl, es meint Verstand und Wollen. Aber wie geht das eigentlich? Wie kann ich Gott wirklich suchen? Wie kann ich nach ihm forschen? Ist Gott nicht der ganz andere, der sich meinem Nachforschen entzieht? Wo könnte man ihn finden? Und dennoch fordert Gott uns auf, nach ihm zu suchen. Aber eines ist eindeutig, Gott zu suchen, das hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn Gott sich offenbart, wenn Gott sich uns zeigt, wenn Gott sich finden lässt. Würde Gott sich verbergen, kein Mensch hätte die Chance, ihn zu finden. Aber genau das ist ja das Großartige an der biblischen Geschichte, an der Geschichte Gottes, an seiner Heilsgeschichte. Es ist eine Geschichte der Selbstoffenbarung Gottes. Dass Gott sich den Menschen zeigt, dass Gott sich den Menschen vorstellt, dass er sagt, ich bin Yahweh, ich bin der ich mich, als der ich mich euch zeigen werde. Bereits der Name Yahweh macht deutlich, dieser Gott, der uns eigentlich verborgen ist, der nicht in unserer Verfügungsgewalt steht, ist ein Gott, der sich uns zeigen will. Und wir sehen es nirgendwo stärker als in Jesus Christus. In Jesus wird Gott Mensch und Jesus kann sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Gott suchen, das können wir nur, weil Gott sich zeigt, weil Gott sich finden lässt, weil Gott da ist, weil er sich offenbart. Niemand kann Gott ausspionieren. Und damit ist aber auch schon der Weg aufgezeigt, wie und wo wir heute wie damals Gott finden können. Nämlich dort, wo er sich zeigt, in seinem Wort und insbesondere in Jesus Christus. Gott ist dort zu finden, wo er sich gezeigt hat. Viele Menschen glauben, sie fänden Gott, wenn sie sich in sich selbst versinken, wenn sie meditative Übungen machen oder Sonstiges. Ich bin überzeugt, wenn wir uns in uns selbst versinken, dann finden wir nur uns selbst. Da kommen wir nur auf unsere eigenen Gedanken. Nicht, dass Meditation an sich etwas Schlechtes wäre, aber wenn ich nur über mich selbst meditiere, bleibe ich auch bei mir stehen. Wenn, dann muss ich schon Gott und Gottes Wort zum Gegenstand meiner Meditation machen. Gott können wir dort finden, wo er sich gezeigt hat, und das ist besonders in Jesus Christus. Wenn ihr mir nach mir forscht, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, dann lasse ich mich von euch finden. Heißt das nun, wer immer strebend sich bemüht? Müssen wir uns nun anstrengen? Müssen wir uns bemühen, erst einmal eine Vorleistung bringen für Gott, dass er sich dann uns zeigt? Nun, auf der einen Seite stimmt das. Natürlich müssen wir fragen nach Gott, und viele Menschen fragen nie nach Gott. Aber woher kommt es eigentlich, dass Menschen fragend werden? Und hier stoßen wir auf ein Geheimnis, das wir bei Jeremia im Kapitel 24 aufgezeigt bekommen, also 5 Kapitel vor unserem Text. Dort schreibt Jeremia und dort sagt Gott: Ich, Gott, will meinem Volk ein Herz geben, dass sie mich erkennen, dass ich der Herr bin. Diese Veränderung an unserem Herzen, dass wir anfangen, nach Gott zu suchen, dass Menschen anfangen, nach Gott zu suchen, diese Herzoperation muss Gott selbst vornehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen umbeten. Wenn wir Menschen haben in unserem Bekanntenkreis, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen, dass wir sie umbeten, dass wir im Gebet für sie einstehen, dass Gott ihnen das Herz verändert, ihnen das Herz öffnet. Wir können das nicht wirklich erfassen, aber all unser menschliches Suchen und Forschen ist bereits eingehüllt, ist bereits gewirkt von Gott. Jesus sagt es im Johannesevangelium mit folgenden Worten, im Kapitel 6, Johannes 6, 44: Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Gott fordert uns auf: Sucht nach mir, dann will ich mich von euch finden lassen. Auf diese Aufforderung gilt. Und diese Aufforderung sollen wir hören und weitergeben. Such doch nach Gott. Mach dich doch mal auf die Suche. Ich hatte neulich in meinem Teenagerkreis so eine Diskussion über Gott und Glaube. Und dann kam die Frage, woher kann man denn wissen, ob unser Gott auch der wahre Gott ist, der richtige. Und ich fand es gut, dass diese Fragen gestellt worden sind. Ich habe den jungen Leuten Mut gemacht. Ich habe gesagt, ihr müsst nicht einfach nur alles übernehmen, was ich euch vorsetze. Macht euch auf die Suche nach Gott. Und ich bin mir sicher, wenn ihr euch auf die Suche nach Gott macht, dass Gott sich finden lässt. Das sagt er zu. Dass Menschen nach Gott suchen und Gott sich finden lässt, das ist sein Geschenk, das ist Gnade. Dass die Krise, in der das Volk Gottes steckt, nicht zur Katastrophe wird, das ist Gnade Gottes. Dass die Krise zum neuen Anfang wird, dass Gott sich finden lässt und dass Gott den erneuerten Willen und das erneuerte Herz schenkt, dass sich bereitwillig auf die Suche nach Gott macht, das ist Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn wir fragen, wo wirkt denn der Heilige Geist, dann erkennen wir es genau dort. An vielen anderen Stellen auch, aber eben auch dort, wo wir fragend werden, suchend, offen werden. Vielleicht stecken Sie auch gerade in einer Krise, groß oder klein. Vielleicht denken Sie auch, jetzt muss ich selbst und mir und Gott beweisen, dass ich es kann. Wenn das so ist, dann hören Sie auf, sich abzukrampfen. Sie müssen es nicht sich selbst und schon gar nicht Gott irgendetwas beweisen. Versuchen Sie nicht, sich selbst besser zu machen, sondern machen Sie sich auf die Suche nach dem Gott, der Sie verändern kann. Forschen Sie nach dem lebendigen Gott, der sagt: Ich habe gute Absichten. Ich weiß doch, was für Gedanken ich habe mit euch, nämlich Gedanken des Friedens und der Hoffnung und des Lebens. Und lassen wir uns von Gott nach Hause bringen. Gott sagt zu den Menschen damals: Ich werde eurer Gefangenschaft ein Ende machen und ich bringe euch wieder nach Hause. Gott will einen neuen Anfang machen mit dem Volk, das ihm weggelaufen ist. Er lässt es laufen, ein gewisses Stück, und sagt dann aber: Ich hole euch auch wieder zurück. Gott will den Menschen nicht im Unglück sitzen lassen. Die seine Strafe, sein Gericht ist nicht Rache und Vergeltung, sondern die Art und Weise, wie Gott zerbrochene Beziehungen wieder heilt. Ich weiß nicht, ob Sie sich gerade geistlich in der Fremde fühlen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen geht wie Israel damals, dass Sie vor Gott weggelaufen sind. Ich persönlich weiß, dass es in meinem Glaubensleben immer wieder mal Schwankungen gibt. Und manchmal fühle ich mich Gott sehr nahe. Und manchmal habe ich den Eindruck, meine Gebete bleiben an der Decke hängen und ich sei Gott ferne. Ich bin froh, dass dieser Eindruck im Grunde falsch ist. Ich bin froh, dass Gott auch dann da ist, wenn ich den Eindruck habe, ich bin ihm fern. Dass er nur ein Gebet weit von mir weg ist. Ich bin froh, dass Gott mir auch dann nachgeht, wenn ich angefangen habe, ihm wegzulaufen. Und ich bin froh, dass ich nicht den Weg selbst zurückfinden muss nach Hause, sondern dass ich wie das verlorene Schaf bin, das der Hirte sucht und nach Hause bringt. Jesus sagt, ich bin dieser Hirte. Ich bin der, der das Verlorene sucht und nach Hause bringt. Wir können dort, wo wir sind, wo wir uns verloren fühlen, anfangen zu rufen nach Gott. Er will uns finden, er will sich von uns finden lassen und uns nach Hause bringen. Ich denke, wir brauchen diesen Neuanfang immer wieder, weil es keiner von uns schafft, aus eigener Kraft, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft bei Gott zu bleiben. Wir sind alle, wie stark oder wie schwach wir uns fühlen, von Gottes Gnade abhängig. Aber das ist kein Manko, nein, das ist unsere Stärke. Gott und seine Gnade ist unsere Stärke. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Dieses Versprechen gibt uns Gott. Wir beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, du bist der Gott, der wirklich da ist. Du bist der Gott, der sich gezeigt hat und der selbst dann da ist, wenn wir meinen, wir hätten dich verlassen und seien in deiner Ferne. Herr, wir bitten dich, gib auch uns das rechte Herz, das Herz, das nach dir sucht und nach dir forscht. Und wir beten mit dafür, dass du uns ein ungeteiltes Herz gibst, dass wir nicht mehr so zerrissen sind zwischen allen möglichen Dingen hin und her schwanken, sondern dass wir mit ganzem Herzen bei dir sind. Und vergib uns, wo das nicht so ist. Vor allen Dingen aber wollen wir dich loben und anbeten, dass du barmherzig und freundlich bist, gütig, geduldig und ja voller Güte für uns. Wir beten dich an, dass du keine Berührungsängste hast mit uns Menschen, sondern dass du uns ganz nahe kommst in Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns festhältst, dass du uns nachgehst, wo wir anfangen, von dir wegzulaufen. Herr, und so danken wir dir von Herzen, dass wir deine Kinder sind, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Dass wenn wir an ihn glauben, dass wenn wir zu ihm gehören, dass wir deine Söhne und Töchter sind und dass wir dich mit Vater anreden dürfen. Und das wollen wir mit den Worten tun, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.